Heute haben wir das Thema Taufe und die spannende Frage ist ja unter anderem, wie wertest du so dieses Thema? Es könnte ja sein, dass das völlig langweilig ist, weil alles klar ist und du hast dich schon taufen lassen und so. Oder vielleicht sagst du, oh, interessantes Thema. Es gibt ja langweilige Themen, und nicht so langweilige Themen. Bin mal gespannt hinterher im Gespräch, welchen Wert, Wertigkeit du dieser Thematik gibst. Es gibt sehr interessante Themen, über die man predigen kann, zum Beispiel die Stillung des Sturms und andere nautischen Probleme im Neuen Testament. Das wäre mal ein Thema. Oder einer trage des anderen Lasten, Fernfahrertheologie im Neuen Testament. Ich habe heute das Thema, was sagt das Neue Testament zum Thema Taufe, Untertitel ein neutestamentlicher theologischer Auseinandersetzung mit einem zentralen Thema des Glaubens. Also in den nächsten 3 Stunden möchte ich euch mitnehmen in ein doch sehr spannendes Thema. Nein, ich versuche es kürzer zu machen. Also, das Thema Taufe ist wirklich ein zentrales Thema im christlichen Glauben, das auf der anderen Seite aber sehr, sehr unterschiedlich auch behandelt wird und verstanden wird, auch gelebt wird und manchmal auch diskutiert wird. Für die einen ist die Taufe ein bewusstes Bekenntnis, für andere ein gnädiges Handeln Gottes. Mit Taufe verbinden wir in unserer Freikirche unsere baptistische Identität, Taufen im griechischen Baptistein, Baptisto, also danach haben wir auch unseren Namen erhalten in unserer Freikirche, weil wir Menschen taufen, die zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und heute möchte ich uns mal so mit reinnehmen in so einem Überflug. Was sagt eigentlich das Neue Testament? Wir haben vor 4 Jahren hier schon mal darüber gesprochen in einem Gottesdienst, aber ich glaube, immer mal wieder ist es wichtig, darüber nachzudenken, auch mit dem Ziel, und das gebe ich zu, in der Hoffnung, dass wir eventuell dieses Jahr noch mal einen Taufgottesdienst erleben. Vielleicht ist dieser Gottesdienst heute eine Inspiration für dich. Wie bei vielen, vielen anderen Themen haben wir im Neuen Testament nicht einen zentralen Text. Also wenn wir etwas über Taufe lesen im Neuen Testament, dann in unterschiedlichen Büchern des Neuen Testamentes und es gibt nicht das eine große Taufkapitel, wobei Paulus da im Römerbrief sehr viel zu sagt, das ist ein sehr zentrales Thema im Römerbrief. Aber es gibt unterschiedliche Aspekte. Ich fange mal an mit Markus 1, da lesen wir von der sogenannten Johannestaufe. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Das ist eine Vorbereitung auf das, was mit Jesus passiert. Und hier wird betont, dass die Taufe ein Ausdruck war zur Vergebung der Sünde. Das ist aber noch nicht völlig identisch mit dem, was später im Neuen Testament weiter entfaltet wird. Vielleicht ist euch auch diese Bibelstelle bekannt, Matthäus 3, Vers 17, da hat sich Jesus taufen lassen und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, in dem Moment, als er sich taufen ließ. Diese Szene, die wir da haben, wird oft verbunden mit dem Gedanken, Taufe ist ein Gehorsamsschritt. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Das macht sich hier an Matthäus 3 so fest. Das war aber keine Taufe zur Vergebung der Sünden. Man könnte jetzt an dieser Stelle lange überlegen, also warum hat sich Jesus taufen lassen müssen? Wenn die Taufe zur Vergebung der Sünden ist, dann wäre Jesus ja auch sündhaft. War er das? Fragezeichen. Ich denke, hier wird vielmehr deutlich in diesem Text, dass es zu einer Identifikation kommt zwischen Gott und Jesus und Gott, seinem Vater. Später lesen wir dann von Jesus selbst am Ende des Matthäusevangeliums, geht hin zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Ich halte bei diesem Bibelvers die Reihenfolge für sehr, sehr wichtig. Die Reihenfolge ist, zu Jüngern zu machen, dann zu taufen und dann zu lehren. Eine deutsche Übersetzung, die wir auch in manchen Bibeln finden, heißt: Geht hin zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern, indem ihr sie tauft und sie lehrt. Da müsste man nochmal griechisch gucken. Ich glaube, das ist nicht richtig übersetzt, sondern macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie in dieser Reihenfolge. Dann haben wir das große Thema in der Apostelgeschichte. Da wird ganz oft von der Taufe erzählt. Da gibt es eine spannende Predigt von Petrus, der am Ende auch dazu auffordert: Kehrt also jetzt um und jeder von euch lasse sich taufen im Namen Christi zur Vergebung der Schuld. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Also da wird nochmal ein Zusatz, eine Erweiterung gegeben. In dem Moment, wo ich mich taufen lasse, werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch da müsste man theologisch, geistlich fragen: Naja gut, aber habe ich den Heiligen Geist nicht schon vorher? Ich kann ohne den Heiligen Geist eigentlich nicht sagen, dass Jesus mein Herr ist. Das ist ein Wirken Gottes durch den Geist in mir. Ja, und dann haben wir Paulus. Paulus im Römerbrief, Kapitel 6: Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Boah, da kommt er mit so einer richtig fetten Theologie da rein. Also diese Geschichte, die Paulus dann aufschreibt: Wir haben Anteilnahme an dem Sterben Christi, indem wir, das ist unsere Interpretation als Freikirche, indem wir ja Menschen untertauchen in das Wassergrab, also man stirbt ab. Und man kommt sozusagen, man hat Anteil an der Auferstehung Christi, indem man dann auch Gott sei Dank wieder aus dem Wasser rauskommt. Dann haben wir im Petrusbrief einen Hinweis, da steht: Taufe ist die Bitte um ein gutes Gewissen. Die Taufe ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet, denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird. Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Mehr oder weniger die Antwort, eine persönliche Antwort aufgrund meiner Bekehrung zu Christus. Und dann haben wir noch im Titusbrief einen sehr interessanten Vers. Da wird die Taufe als Bad der Wiedergeburt beschrieben. Als aber die Güte und die menschliche Liebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet, nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen, sondern aufgrund seines Erbarmens durch das Bad der Wiedergeburt. Also es ist ein Zeichen einer innerlichen Klarheit. Wir merken an diesen Texten im Neuen Testament, es gibt also sehr, sehr unterschiedliche Facetten, unterschiedliche Zugänge zu dieser Thematik: Umkehr, Gehorsam, Berufung, Mission, Jüngerschaft, Anteilnahme, Bittruf, Bad der Wiedergeburt. Und ich möchte heute mal vier Fragen stellen. Zunächst einmal äußere Beobachtungen: Was finden wir eigentlich im Neuen Testament zu der Praxis der Taufe und warum ist die Taufe wichtig und was ist die Voraussetzung für die Taufe und welche Bedeutung hat die eigentlich? Und wenn man ganz grob so im Neuen Testament sieht, müsste man sagen, wie viel Wasser braucht man eigentlich dafür? Es gibt Kirchen, die brauchen relativ wenig Wasser dafür. Wir brauchen doch schon ein bisschen mehr. Aber im Neuen Testament gibt es dazu überhaupt keine Angaben. Dort wurde getauft in öffentlichen Gewässern. Es gab also zu der Zeit noch keine Taufbecken. Der Jordan war zum Beispiel so ein Ort, wo getauft wurde, also der Fluss, der übrigens sehr dreckig ist. Man stellt sich ihn immer so als klaren, super Fluss vor. Das ist, naja, es gibt so ein paar Stellen, da sollte man nicht taufen im Jordan. Man muss ein bisschen weiter hochgehen. Also ganz normales Wasser oder ein See, das waren so diese Geschichten. Die Symbolik, die dahinter steht, ist, da taucht jemand in dieses Wasser ein als äußeres Zeichen und der neue Mensch taucht wieder auf. Ab wann, also ab wie vielen Jahren sollte man sich taufen lassen? Auch da gibt es im Neuen Testament keinen Hinweis. Wir würden heute sagen, alt genug, um zu verstehen, was da passiert. Alt genug, um zu verstehen, was da passiert. Fälschlicherweise reden wir manchmal auch von der sogenannten Erwachsenentaufe. Der Begriff macht aber deutlich, dass man erst erwachsen sein muss, um sich taufen lassen zu können. Besser, glaube ich, wäre der Begriff Taufe der Glaubenden oder gläubigen Taufe. Das beinhaltet auch, dass junge Menschen, wenn sie ihr Herz für Jesus geöffnet haben, sich taufen lassen können. Vielleicht die Frage nach der Kleidung, was zieht man da eigentlich an? Ne, als ich hier anfing, habe ich ja auch gefragt, wo sind die Taufgewänder? Es gibt nicht den Raum mit den Taufgewändern, also weiße Kleider. In der Regel haben Menschen, wenn sie sich taufen lassen, weiße Kleidung an, aber das Neue Testament sagt dazu gar nichts. Es gibt keine biblischen Vorschriften. Ich denke mal, dass die Menschen, die sich damals haben taufen lassen, sich jetzt nichts Besonderes angezogen haben. Also das war die alltägliche Kleidung, die sie hatten. Vielleicht dient die helle Kleidung oder die weiße Kleidung auch als Reinigungssymbolik. Das könnte man so verstehen. Wer darf taufen? In den großen Volkskirchen, katholische und evangelische Kirche, der das Amt hat, weil es ein Sakrament ist. In unserer freikirchlichen Struktur macht das in der Regel die Pastorin oder der Pastor, weil wir aber eine Gemeinschaft sind, die kein Amt hat und es bei uns auch keine Sakramente gibt, könnte jeder von euch auch taufen. Also das ist nicht an das Amt gebunden. Jeder kann taufen, der selbst getauft ist. Das ist so unser freikirchliches Prinzip. Und wie wird getauft? Wir haben heute ja hier so ein Taufbecken, ein Baptisterium. Das ist da extra eingebaut. Man kann das aber auch an öffentlichen Gewässern machen. Im Rahmen des Gottesdienstes feiern wir die Taufe, weil wir sagen, es hat auch was mit der Gemeinde zu tun. Es ist also kein isoliertes Geschehen. Spannend wäre die Frage, ob du deine Tochter oder deine Nachbarin bei dir zu Hause im Planschbecken taufen könntest. Da müsste man nochmal drüber diskutieren. Also losgelöst von der Gemeinde, das gibt es auch spannende Fragen. Also das sind so die ersten Skizzen zu dem Thema, was sagt das Neue Testament dazu. Warum eigentlich die Taufe der Gläubigen? Antwort, weil sie biblisch ist. Auch hier lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich behaupte, es gibt keinen einzigen neutestamentlichen Beleg für die sogenannte Taufe von kleinen Kindern. Auch nicht Apostelgeschichte 16,15, wo steht, Lydia und ihr ganzes Haus wurde getauft. Das ist gerne so die einzige Möglichkeit zu rechtfertigen, dass es im Neuen Testament auch Kinder gab, die getauft wurden. Es steht nicht explizit im Neuen Testament. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass bis zum 2. Jahrhundert die Taufe der Gläubigen Praxis war. Also da gab es immer diese Reihenfolge, im ganzen Neuen Testament wird es so beschrieben, da kommt jemand zum persönlichen Glauben und als Ausdruck seines Glaubens, als Bekenntnis, lässt dieser Mensch sich taufen. Wir müssen einen kleinen Exkurs machen, wie kam es eigentlich zur Kindertaufe? Das ist also sehr, sehr interessant. Im 2. Jahrhundert, also man muss sich vorstellen, 200 Jahre sind jetzt vergangen, 180 Jahre sind vergangen, seit der Entstehung der christlichen Gemeinde gab es einen gewissen Tertullian, der hat ein damaliges Buch geschrieben, De Baptismo, über die Taufe, und da hat er geschrieben, warum soll man die unschuldigen Kinder der Taufe aussetzen? Die Reife des Glaubens ist Voraussetzung, schreibt Tertullian. Und in der Zeit, im 2. Jahrhundert, gab es aber auch schon die Praxis, dass Kinder getauft worden ist. Origenes, der zeitgleich mit Tertullian lebte, befürwortete die Kindertaufe, kann aber keine neutestamentlichen Belege geben. Da entstand so eine Spannung. Und ein Jahrhundert später, da gab es den Einfluss, einen theologischen Einfluss eines Theologen Augustinus, der über die sogenannte Erbsündenlehre nachdachte, mit dem Argument, biblischer, alttestamentlicher Bezug, alle Menschen sind durch Adams Sünde von der Geburt an verdorben. Das war für ihn der Grund, damit man auch Kinder taufen kann, damit, wenn sie sterben, die Säuglingssterblichkeit war relativ hoch, einen Anteil an der Ewigkeit bekommen. Hinzu kam eine politische Dimension, nämlich die Christianisierung des Römischen Reiches, konstantinische Wende. Das Römische Reich wurde auf einmal christlich, weil der Kaiser christlich wurde. Und die ganze Praxis ging dann zur Kindertaufe. Und die eigentliche Kindertaufe hat sich im 4. Jahrhundert etabliert und war im 5. Jahrhundert selbstverständliche Norm als Eintritt in die Kirche. Später kam dann die Firmung dazu. Und erst viel, viel später, Jan Hus war der Erste, der damit begann, die Täuferbewegung darüber nachzudenken, dass wir uns eigentlich wieder besinnen müssen auf das, was neutestamentlich ist, sondern dass der Glaube der Taufe vorausgeht. Und das ist so dieses spannende freikirchliche Thema der Reformation. Es gibt einen zweiten Grund, warum die Taufe der Glaubenden so wichtig ist, weil Gott ein persönlicher Gott ist. Altes Testament, fürchte dich nicht. Ich weiß, dieser Vers, Jesaja 43, müsste man übertragen auf das Volk Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Dieser Gedanke im Alten Testament wird natürlich im Neuen Testament weitergeführt. Wir reden davon, dass Gott alle Menschen liebt. Und wenn Gott alle Menschen liebt, dann auch mich. Und dich. Also was im Großen gilt, gilt im christlichen Glauben auch immer im Kleinen. Und ich höre von Gott, es berührt mein Herz, ich baue eine persönliche Beziehung zu Gott auf, durch Jesus Christus, ich habe das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben und die Taufe demonstriert, wenn man so will, eine Antwort auf das. Also deshalb ist es auch immer der Wunsch, der persönliche Wunsch, dass Menschen sich taufen lassen. Die spannendste Frage finde ich, was sind eigentlich die Voraussetzungen für die Taufe? Ihr kennt die Geschichte aus Apostelgeschichte 8. Da ist ein Schatzmeister, ein Kämmerer aus Äthiopien, vermutlich im Urlaub, bereist Israel, kauft in Jerusalem vermutlich irgendeine Schriftrolle, eine alttestamentliche Schriftrolle, weil er auch sehr vermögend war und ist mit seiner Kutsche auf dem Weg wieder nach Hause. Er liest in dieser Schrift und dann kommt jemand dazu und fragt ihn, verstehst du denn auch da, was du liest? Er sagt, nee, verstehe ich nicht. Und dann kriegt er so eine kleine Belehrung und die kommen auch auf das Thema Taufe zu sprechen und der Kämmerer fragt, ja, was hindert es mich eigentlich, mich taufen zu lassen? Nichts. Und dann wurde er getauft. Ich finde das einen sehr, sehr interessanten Gedanken. Das heißt, dieser Mensch, der hat nicht 15 Bibelstunden besucht oder war 4 Jahre lang sozusagen in einer Gemeinde, um mal zu gucken, ob er es auch ernst meint, ne? Der wurde getauft, als er diese Schriftrolle las. Für mich stellt sich die große Frage, warum haben wir in unserer Praxis oftmals so einen großen zeitlichen Abstand zwischen der persönlichen Bekehrung und der Taufe? Ich nehme das wahr bei Menschen, dass sie sagen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich mich noch nicht taufen lassen kann. Zum Beispiel, ich brauche, um mich taufen lassen zu können, ein besonderes inneres Zeichen oder eine innere Klarheit. Ganz wichtiger Grund. Zweiter Gedanke könnte sein, ich habe mich bekehrt, würde mich gerne taufen lassen, aber ich weiß noch nicht, ob ich die Kraft habe, das durchzuhalten. Also du sprachst gerade von dem Siegeskranz, ne, Offenbarung dieser Vers. Also ob ich das aushalte und durchhalte in meinem Leben, ob ich den Glauben behalten kann. Oder andere Menschen sagen, ich lasse mich deshalb nicht taufen, weil dann müsste ich ja hier vorne stehen oder dann werde ich interviewt und dann müsste ich hier vorne allen sagen, was ich da so denke und das möchte ich nicht. Oder vielleicht gibt es den Grund, dass Menschen sagen, naja, was denken meine Eltern oder meine Freunde, das könnte zu familiären Streitsituationen führen. Deshalb würde ich mich zwar gerne taufen lassen, aber ich möchte das aufgrund meiner Familie nicht tun. Oder vielleicht sagen sich Menschen, da fehlt mir wirklich noch biblisches Wissen. Also ich müsste doch erst noch mal so ein paar Alpha-Kurse und Beta-Kurse belegen und irgendwas noch an Wissen aneignen, damit ich mich taufen lassen kann. Oder der Gedanke, den wir ja auch schon hatten, ich möchte mich zwar taufen lassen, aber nicht Mitglied einer Gemeinde werden. Weil wir verbinden eigentlich mit der Taufe dann die Mitgliedschaft, haben aber hier auch schon mal jemanden getauft, der nicht zu diesem Zeitpunkt Mitglied wurde. Das ist auch eine spannende Geschichte. Oder ich habe Sorge, dass ich durch meine Taufe in Zukunft berufliche Nachteile erlebe. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Menschen in einem evangelischen Kindergarten beschäftigt sind und sich dann hier taufen lassen. Damit verbunden wäre dann ein Austritt aus der evangelischen Kirche. Das wiederum könnte zu Schwierigkeiten führen im Job. Nur mal so, das könnte so eine Herausforderung sein. Oder meine Freundin, mein Freund, mein Ehepartner ist mit der Taufe noch nicht so weit und deshalb will ich so lange warten, bis er dann auch so weit ist. Das sind mögliche Gründe, warum Menschen sich nicht taufen lassen. Und ich finde, alle Gründe sind sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber wenn wir ins Neue Testament gucken, müsste man sagen, es gibt nur eine einzige Voraussetzung für die Taufe und das ist ein persönlicher Glaube an Jesus. Das war's. Und zwar unmittelbar. Das würde bedeuten, die Taufe ist, ich formuliere es mal so, der Abschluss der Bekehrung. Also wenn man über Bekehrung spricht, auch da müssten wir nochmal theologisch überlegen, geistlich-theologisch, was passiert eigentlich bei der Bekehrung, also bei dem Begriff, wie füllen wir den? Eigentlich ist er nach dem Neuen Testament mit der Taufe abgeschlossen. Weil die sich taufen ließen im Neuen Testament, die hatten weder große Erfahrung, die hatten kein großes Wissen. Das Einzige war, sie haben ihr Herz geöffnet für Jesus, für den Glauben an Gott durch Jesus. Und dann wurden sie getauft. Und dann passiert das, Hiltraud, was du eben gesagt hast, dass man die eigene Taufe nach vielen Jahren, wenn man sich so erinnert, versteht als: Ich habe mich damals taufen lassen und egal, was jetzt in meinem Leben passiert, ich habe so eine Gewissheit da drin. Und da komme ich zum letzten Punkt, nämlich die Bedeutung der Taufe. Ich sagte schon, Taufe ist so eine Art Abschluss der Bekehrung. Man könnte auch sagen, Taufe ist ein Doppelpunkt. Ab jetzt geht das Leben im Glauben los. Also jetzt startet man sozusagen in den Glauben. Und ich habe vor 4 Jahren schon mal dieses Bild verwendet. Ich habe noch kein besseres gefunden, deshalb erzähle ich es nochmal. Der Bene, der hat ein ganz tolles Auto, ein weißes, einer deutschen Marke. Ich möchte eigentlich so ein Auto auch haben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der Bene würde jetzt sein Auto verkaufen wollen, ne, an deinem weißen, großen, schönen Auto. Und ich möchte dein Auto kaufen, Bene. Sag mir mal, wie teuer. Was willst du haben? Sag irgendeinen Preis. 10 Euro. Wie viel? 10. Ja, ich meine, gut, der hat ja schon ein paar Kilometer, ne? Der hat ja schon ein bisschen was. Ist ja auch ein Benziner, ne? Ja, also ich gebe dir 7. Okay? 8? Ich gebe dir 7,4. 7,4 auf die Hand. Okay. Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt sein Auto kaufen für 7.400 Euro und wir geben uns die Hand drauf. Gentleman Agreement, wir haben einen Deal gemacht. Ich weiß, dieses weiße schöne Auto ist jetzt meins und er weiß, die 7.400 Euro hat er. Das heißt, dieser Kauf ist damit für uns klar. Das passiert in der Bekehrung. Also wenn Menschen sich im Glauben zu Gott wenden, ihr Herz öffnen, Jesus einlassen, spüren, dass Gott durch seinen Geist wirkt, dann gilt ein Vertrag, und zwar ein mündlicher Vertrag zwischen Gott und dir. Und dieser mündliche Vertrag bewirkt Heilsgewissheit. Das heißt, in dem Moment, wo du zum Glauben an Jesus kommst, darfst du wissen, dass du Kind Gottes bist, dass du zur Familie gehörst, dass du Erbe bist und dass du einen Anteil hast an der ewigen Welt. Manche behaupten, erst brauchen wir die Taufe. Wir brauchen erst die Taufe, um das abzuschließen. Richtig ist aber, dass im Grunde genommen der Glaube an Jesus heilsrettend ist. Jetzt habe ich dieses Auto und ich fahre mit diesem schönen weißen Auto hier durch den Oberbergischen Kreis. Da hält mich die Polizei an und möchte gerne mal meine Papiere prüfen. Und ich habe zwar einen Führerschein und die wollen auch wissen, ist das denn mein Auto? Ich sage, ja klar, ist mein Auto, ja, aber das ist ja noch auf einen gewissen Herrn Ziesemann angemeldet. Ist ja komisch. Und dann wird Nachforschung, vielleicht habe ich das Auto geklaut. Das heißt, für die Polizei gehört dieses Auto mir noch gar nicht, weil ich habe dieses Auto, was ich zwar von ihm gekauft habe, was meins ist, noch nicht umgemeldet. Ich müsste also jetzt zum Straßenverkehrsamt oder wohin man da geht und ich müsste dieses Dokument vorlegen, diesen Kfz-Brief und das müsste unterschrieben werden, also ratifiziert, da muss ein Stempel drauf. Erst dann gehört dieses Auto rechtlich mir. Und das passiert in der Taufe. Also Paulus führt das so aus in Römer 6, dass in der Taufe mehr oder weniger so etwas passiert wie ein Rechtsakt vor der uns unsichtbaren Welt. Es ist so, als wenn Gott unterschreibt und du unterschreibst und es schriftlich nochmal dokumentiert ist, vor allen Mächten der Finsternis und der uns unsichtbaren Welt, wird dokumentiert, dass diese Person jetzt rechtlich, also er gebraucht auch Sprache aus dem Recht, aus dem juristischen Recht, dass diese Person jetzt zu Gott gehört. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn du sagst, ich glaube an Jesus, ich glaube an Gott, aber Taufe war für mich noch nie so ein wirkliches Thema. Nein, wir brauchen die Taufe nicht, weil die Heilsgewissheit durch den Glauben kommt und das Heil und die Barmherzigkeit Gottes auch in deinem Leben spürbar ist. Gleichzeitig gibt es aber diesen Aspekt, der betont, dann mach es komplett, also dann mach das Ding auch wirklich rund. Und aus diesem Grunde ist Taufe ein wirkliches Bündnis mit Gott. Und ich durfte jetzt verschiedene Menschen taufen im Laufe meines pastoralen Dienstes. Und das Interessante ist, dass ich Menschen immer hinterher frage, was hast du erlebt in dem Moment, als du dich taufen ließt? Und das Interessante ist, dass Menschen ganz, ganz Unterschiedliches erzählen. Eine spürbare Nähe Gottes. Einen spürbaren inneren Frieden. Also wir verstehen die Taufe als ein Symbol, als eine symbolische Handlung. Deshalb lassen wir da Wasser rein, geht so bis zur Hüfte und dann wird man untergetaucht, indem man sich entweder in die Knie ganz unter Wasser oder nach hinten und so und man wird so richtig nass und dann kommt man wieder hoch. Also Anteil an der Kreuzigung Christi, an der Auferstehung Christi, es ist alles symbolisch bei uns. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass bei der Taufe, ohne dass ich jetzt ins Sakrament gehen möchte, trotzdem habe ich den Eindruck, dass bei der Taufhandlung etwas passiert zwischen Gott und dir. Und von daher ist die Taufe zunächst einmal ein ganz persönliches Geschehen. In erster Linie ein sehr persönliches, geistliches Geschehen zwischen dir und Gott. Gleichzeitig hat es eine gemeindliche Dimension, weil im Neuen Testament immer durch die Taufe Menschen in diese Gemeinschaft mit eingebunden wurde. Also Taufe ohne Gemeinde, würde ich auch sagen, ist biblisch schwierig zu begründen, sondern hat immer auch eine gemeindliche Dimension. Deshalb taufen wir im Rahmen eines Gottesdienstes. Paulus schreibt, wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft wurden, Römer 6, also da ist dieses Bild vom Begräbnis nochmal und ich finde das so schön, dass wir hier so ein Taufbecken haben, wo wir einen Eingang haben und einen anderen Ausgang. Es gibt ja Taufbecken, die haben nur einen Eingang und man kommt, muss da auch wieder raus, aber wir haben hier im Grunde genommen symbolisch etwas aufgegriffen oder der Architekt hat sich hier Gedanken gemacht, Der große Adolf Pohl, baptistischer Theologe, der schon lange verstorben ist, verglich die Taufe mit einem Durchgangsritus. Also so wie das Volk Israel damals über den Jordan, durch den Jordan hindurch in das Land der Verheißung kam, ist die Taufe auch ein Durchgangsritus in die spirituelle Welt, in die Ewigkeit. Und wir gehen da rein und gehen auf der anderen Seite raus. Das finde ich architektonisch sehr, sehr gut gelöst. Ja, das ist ein kurzer Überblick über das Thema Taufe. Immer mal wieder, vielleicht in 3 Jahren wieder kommt das Thema Taufe. Aber ich möchte gerne auch die Predigt als Impuls geben, als Download für kleine Gruppen und Hauskreise, dass ihr da auch nochmal nachlesen könnt und gucken könnt. Und ich habe den Mut zu fragen, ist denn jemand hier, der sich taufen lassen möchte? Der Stefan? Fehlen noch 3? Meldet sich nochmal, fehlen noch 2. Ja, super, ich frage zum 3. Mal nicht, um zu drängen. Aber Stefan, ich weiß, das ist dein Thema, ne? Das bewegt dich mit der Taufe. Und wir können vielleicht dieses Jahr noch irgendwann im Herbst mal gucken, wenn es terminlich passt. Wenn du da Überlegungen hast, jetzt nicht mit dem Ziel, dich dieses Jahr hier taufen zu lassen, sondern wenn du da Fragen hast. Also ich denke, der Bene als unser Jugendreferent, ich als Pastor, Leute hier aus der Gemeinde, wir haben da ein bisschen was zu gearbeitet und haben so ein paar Möglichkeiten zu antworten. Such den Dialog, vor allen Dingen geh ins persönliche Gebet. Also wenn das für dich so ein Thema ist, Gott fragen, was ist denn dran? Und wenn es um Fragen geht, wo man einfach kognitive Antworten braucht, kommt in den Dialog. Und dann gucken wir mal, was passiert. Gottes Segen für uns, bei dem, was wir vorhaben. Danke, Stefan, für deine Meldung. Amen.